Wir müssen das Patientenbeispiel zum Thema Eigenwerte gemacht, also insbesondere wir haben die Eigenwerte und die Eigenvektoren der Matrix 1, 2, 3, 2 bestimmt. Die Eigenwerte konnten wir mit Hilfe des Satzes bestimmen, nehmen Sie die Matrix, subtrahieren Sie das Lambda-Fache der Einheitsmatrix und berechnen Sie die Determinante davon, also die Determinante von 1 minus Lambda, 2, 3 und 2 minus Lambda und suchen Sie die Nullstellen dieser Determinante. Diese Determinante ist ein Polynom von Grad 2 gewesen, das war das Polynom Lambda Quadrat minus 3x plus 4, minus 4 glaube ich, minus 4. Die Nullstellen waren Lambda 1 gleich 4 und Lambda 2 gleich 1, minus 1, Entschuldigung, Lambda 2 gleich minus 1 und die zugehörigen Eigenräume waren die lineare Hülle eines Eigenvektors. In dem Fall hatten wir den Vektor x1 gleich zum Eigenwert 4, das war der Vektor 2, 3 und zum Eigenwert minus 1 hatten wir den Vektor 1 und minus 1 bzw. alle Skalarvielfachen dieser beiden Vektoren. Also wir sehen das Lösen dieser Gleichung hier, das ist ein lineares Gleichungssystem, also wo man die Kerne von gewissen Abbildungen bestimmt, das heißt also, das sind jeweils eindimensionale Vektorräume und es liefern Ihnen wieder einen Eigenraum zum Eigenwert 4 und einen Eigenraum zum Eigenwert minus 1. Wenn wir die beiden Eigenvektoren zusammenfassen als eine Matrix T, also T ist gleich die Matrix, gebildet aus diesen beiden Eigenräumen, x1, x2, gleich 2, 3, 1 und minus 1. Das sind also jetzt die Matrix gebildet aus den beiden Eigenvektoren. Da können wir diese Matrix als Basistransformationsmatrix interpretieren. Ja, also wir haben uns schon überlegt, was passiert, wenn wir in einem Vektorraum die Koordinaten oder das Koordinatensystem wechseln. Dann gibt es eine Basistransformationsmatrix, also wir gehen aus von der kanonischen Basis. Das ist also die Basis aus den beiden kanonischen Basisvektoren 1, 0 und 0, 1. Und wir nehmen eine zweite Menge, das sind die beiden Vektoren 2, 3 und 1, minus 1. Auch diese beiden Vektoren sind offensichtlich linear unabhängig. Wir sind in einem zweidimensionalen Raum, also das muss auch eine Basis des R2 sein. In dem Fall also die Menge der Eigenvektoren hier, oder dieser beiden Eigenvektoren, wir könnten natürlich jede skalare Vielfache jedes Eigenvektors nehmen, aber die Menge aller dieser Vektoren ist wieder eine Basis. So, wenn wir jetzt sagen, die Matrix T, was macht die? Setzen Sie den ersten kanonischen Basisvektor ein und Sie bekommen die erste Spalte. Sie bekommen 2, 3. Das heißt, was passiert, wenn ich 1, 0 einsetze? T mal 1, 0 ist gleich 2, 3. Ja, erste Spalte. Und T mal 0, 1 ist natürlich genauso 1 und minus 1, ist also die zweite Spalte. Also wenn ich T multipliziere mit 0, 1, bekomme ich die zweite Spalte der Matrix. Das ist 1 und minus 1. So, was ist das? 1, 0 könnte ich genauso gut auffassen als die Koordinaten des Vektors 2, 3, dieses Basisvektors, bezüglich der Basis B. Also wenn Sie den Vektor x1 nennen, dann ist das hier nichts anderes als phi b von x1. Weil der erste Basisvektor ist natürlich einmal er selbst plus zweimal der andere Basisvektor, plus 0 mal der andere Basisvektor. Also hat er die Koordinaten 1 und 0. Ja, und das hier ist nichts anderes als phi b von x2. Was ist das? Das ist der Vektor x1, aber koordinatisiert bezüglich dieser Basis hier. Das heißt, das hier ist nichts anderes als phi e von x1, beziehungsweise das hier ist phi e von x2. Mit anderen Worten, die Matrix T macht Folgendes. Sie geht von einer Koordinatisierung bezüglich der Basis B über in eine Koordinatisierung bezüglich der Basis E. Also die Matrix T leistet die Koordinatisierung von B nach E. Ja. Dann schreiben wir es vielleicht so auf. Ja. Also Koordinatisierung von der einen Basis wird umgewandelt in eine Koordinatisierung von der anderen Basis. Was passiert jetzt, wenn wir Folgendes machen? T hoch minus 1 mal A mal T. Und wir setzen da jetzt einen Vektor ein. Was passiert dann? Den Vektor, den wir einsetzen, den können wir interpretieren als eine Linearkombination der Eigenvektoren. Als koordinatisiert bezüglich der Basis B. Was macht die Abbildungsmatrix? Also wenn wir zum Beispiel hier den Vektor 0, 1 einsetzen, kann den Vektor 1, 0 einsetzen. Dann heißt es, wir koordinatisieren zunächst bezüglich der Basis B. Das heißt, das ist der Eigenvektor x1. Der Eigenvektor x1, der Linienabbildung, die durch die Matrix A beschrieben wird. T wandelt das Ganze um in eine Koordinatisierung bezüglich E. Das heißt, wir erhalten jetzt den Vektor 2, 3. Das ist aber ein Eigenvektor dieser Matrix. Das heißt also, das hier ist 2, 3. Und das hier, wenn wir die Matrix A anwenden, das ist ein Eigenvektor zum Eigenwert 4. Also das Ganze ist 4 mal 2, 3. Und jetzt machen wir die Koordinatisierung wieder rückgängig. Das heißt, die Koordinatisierung bezüglich E wird wieder zurückgeführt auf die Koordinatisierung bezüglich B, bezüglich der Basis, die aus den Eigenvektoren gebildet wird. Das Ganze muss also dann sein 4 mal der Vektor 1, 0. Das gleiche Spiel können Sie mit dem Vektor 0, 1 durchführen. Und Sie erhalten T hoch minus 1 mal A mal T. Angewendet auf den Vektor 0, 1 muss daher sein, minus 1 mal der Vektor 0, 1. Jetzt stehen aber da zwei Matrizen. Also jetzt steht da eine Matrix. T hoch minus 1, A, T. Das ist eine Matrix. Und wenn Sie die Bilder der kanonischen Basis ausrechnen, erhalten Sie genau die Spalten der Matrix. Das heißt, auf diesen Überlegungen hier folgt T hoch minus 1, A, T. Muss sein 4 mal der Vektor 1, 0, das ist die erste Spalte, also 4, 0 und minus 1 mal der Vektor 0, 1, also 0 und minus 1. Und was haben Sie gemacht mit dem Ganzen? A ist eine Matrix einer linearen Abbildung. A ist die Matrix einer linearen Abbildung. Und was setzen wir dort ein? Wir setzen ein Vektoren koordinatisiert bezüglich der Basis E. Bezüglich der kanonischen Basis, und was bekommen wir? Die Bilder bezüglich der kanonischen Basis. Was macht diese Matrix hier? Na, Sie sehen, steht hier. Was macht diese Matrix? Zunächst einmal haben wir Koordinatisierung bezüglich B. Dann wandeln wir um. Wir koordinatisieren bezüglich E. Wir bilden ab. Und nachher gehen wir zurück zur Basis E, also Basis B. Das heißt, T hoch minus 1, A, T, kann man interpretieren als dieselbe Abbildungsmatrix, also die Abbildungsmatrix derselben Abbildung, jedoch bezüglich einer anderen Basis. Während A die Abbildungsmatrix bezüglich B ist, bezüglich E ist, so, ist das hier die Abbildungsmatrix derselben Abbildung, aber bezüglich der Basis B, bezüglich der Eigenbasis, ja, der Basis gebildet aus den Eigenvektoren. Und das ist eine Diagonalmatrix, klarerweise, denn was muss hier stehen? Hier muss in der ersten Spalte f von x1 stehen und in der zweiten Spalte muss stehen f von x2, jedoch koordinatisiert bezüglich b. Das ist also das Vielfache vom ersten Basisvektor, das ist das entsprechende Vielfache des zweiten Basisvektors und deswegen ist das eine Diagonalmatrix. Also sehen wir, das ist eine Diagonalmatrix, da steht in der Diagonale steht irgendwas, außerhalb der Diagonale stehen nur Nullen. Das heißt also, diese Matrix lässt sich diagonalisieren. Es gibt also die Möglichkeit, einen Basiswechsel durchzuführen, sodass die Abbildungsmatrix A eine einfachere Struktur bekommt. Weil das Rechnen mit Diagonalmatrizen ist natürlich viel einfacher als das Rechnen mit irgendwelchen allgemeinen Matrizen. Und diese Matrix hier ist diagonalisierbar, wie man auch sagt. Also wenn es eine Basis aus Eigenvektoren gibt, und in dem Fall gibt es das, die beiden Eigenvektoren hier, die bilden eine Basis, dann lässt sich diese Matrix immer diagonalisieren. Wir können also Folgendes aussprechen. Satz, wenn x1, x2 und so weiter bis xn Vektoren sind aus k hoch n und diese Vektoren sind linear unabhängig. Und diese Vektoren sind nicht nur linear unabhängig, sondern sie sind auch Eigenvektoren von A, also von einer n mal n Matrix A. Und zwar Eigenvektoren zu den Eigenwerten, sagen wir Lambda 1, Lambda 2 und so weiter bis Lambda n. Dann können Sie immer genau das machen, was ich hier in diesem Beispiel gemacht habe. Dann können Sie die Eigenvektoren als Matrix zusammenfassen. Also schreiben Sie einfach die Vektoren als Spalten einer Matrix, T. Und diese Matrix als Transformationsmatrix eines Basiswechsels interpretieren. A ist also dann gleich T mal einer Diagonalmatrix, wo in der Diagonale genau die Eigenvektoren stehen, die Eigenwerte, mal T um minus 1. Also T um minus 1 mal A mal T, genauso wie da, ist also eine Diagonalmatrix, bringen Sie die T's auf die andere Seite. Auf die andere Seite, dadurch, dass das linear unabhängige Vektoren sind, ist diese Matrix invertierbar. Das ist der Dominante, ist ungleich 0. Also muss auch die Inverse existieren. Und das entspricht also genau einem Basiswechsel. Sie gehen von der kanonischen Basis in die Basis der Eigenvektoren, beziehungsweise umgekehrt, mit Hilfe der Transformationsmatrix T. Und in diesem Fall sagt man also, A ist diagonalisierbar. Das muss nicht immer so sein. Nehmen Sie folgende Matrix, 1, 1, 0, 1. Diese Matrix ist nicht diagonalisierbar. Man kann sich schneller mal die Eigenwerte ausrechnen. Man bildet die Determinante von 1 minus Lambda 1, 0 und 1 minus Lambda. Sie sehen, diese Determinante ist 1 minus Lambda zum Quadrat. Das heißt, Lambda gleich 1 ist der einzige Eigenwert. Wenn Sie die Eigenvektoren bestimmen wollen, dann ist es also die Lösung des Gleichungssystems Matrix A minus Eigenwert mal Einheitsmatrix, also in dem Fall diese Matrix minus die Einheitsmatrix. Wir haben also 0, 1, 0, 0 mal x ist gleich 0. Und wenn Sie dieses Gleichungssystem lösen, dann bekommen Sie, der Rang dieser Matrix ist offensichtlich 1, also ist der Defekt dieser Matrix auch 1. Das heißt, der Lösungsraum ist eindimensional. Wir bekommen also als Lösung als Lösungsmenge die lineare Hülle eines eindimensionalen Raums. Und hier kann man sich leicht überlegen, wenn Sie den Vektor 1, 0 einsetzen beispielsweise, dann wird der Vektor 1, 0 auf 0, 0 abgebildet. Der liegt also im Kern dieser Abbildung. Und weil der Lösungsraum eindimensional ist, ist das auch schon alles. Also der Lösungsraum ist die lineare Hülle von 1, 0. Das ist nur ein einziger Basisvektor, also eine einzige Dimension. Das heißt, hier können Sie keine Basis aus Eigenvektoren finden, weil da brauchen Sie ja insgesamt einen zweidimensionalen Raum, den Sie aufspannen wollen. Den kriegen Sie aber nicht mit den Eigenvektoren. Also hier gibt es keine Basis aus Eigenvektoren zu dieser Matrix und daher kann diese Matrix auch nicht diagonalisiert werden. Also das muss nicht immer gehen. Ja, zum Abschluss der Betrachtungen zu den Eigenwerten und Eigenvektoren noch eine Beobachtung zu den beiden Beispielen. Hier hatten wir als Determinante ein Polynom von Grad 2. Auch hier bekommen wir als Determinante zur Bestimmung der Eigenwerte ein Polynom von Grad 2. Und da können wir sich natürlich fragen, ist das Zufall oder sind immer Polynome, die hier auftreten? Wählen Sie eine n mal n Matrix, A aus n, k hoch n mal n, und wählen Sie folgendes: Chi A von Lambda soll sein die Determinante von Lambda mal der n mal n Einheitsmatrix minus die Matrix A. Dieses Ding nennt man das charakteristische Polynom. Von A. Und wenn es so heißt, dann wird es wohl auch ein Polynom sein. Denken Sie kurz an die Definition der Determinante. Die Determinante einer Matrix A mit den Einträgen A, I, J. Das war doch die Summe über gewisse Permutationen, alle Permutationen aus Sn, das Signum von Pi A1, Pi von 1 bis An, Pi von n. Und Sie sehen, was sind Ihre Ai, Aij, diese Einträge, die wir hier zu einem Produkt zusammenfassen. Das sind entweder Skalare aus dem Körper, nämlich die Einträge der Matrix, oder wenn Sie einen Diagonaleintrag erwischen, dann ist es Skalar minus Lambda mal ein anderes, oder in dem Fall Lambda mal Skalar, Lambda mal 1, minus der Diagonaleintrag der Matrix. Das heißt also, hier stehen lauter Skalare und manchmal steht hier ein Faktor Lambda in einem oder mehreren dieser Faktoren des Produktes. Im schlimmsten Fall haben Sie hier die Identität genommen. Das heißt, hier haben Sie lauter Diagonalelemente und Sie bekommen dann lauter Faktoren der Form Lambda minus irgendwas. Wenn Sie das ausmultiplizieren, bekommen Sie immer ein Polynom von Grad n. Alle anderen Faktoren haben weniger Lambda drinnen. Das heißt, die tragen nur zu den niedrigeren Kernen bei. Also das hier ist ein Polynom von Grad n. Der Grad des charakteristischen Polynoms, das ist jetzt ein Polynom, das haben wir gesehen aufgrund der Definition der Determinante, muss das ein Polynom sein, einerseits. Andererseits, der Grad des Polynoms ist n, genauso groß wie die Dimension der Matrix. Wenn Sie eine n mal n Matrix haben, dann muss das charakteristische Polynom den Grad n haben und die Nullstellen des charakteristischen Polynoms sind genau die Eigenwerte. Sie sehen also, die Nullstellen des charakteristischen Polynoms sind maximal n. Verschiedene Nullstellen. Wenn Sie mehrfache Nullstellen haben, dann haben Sie halt weniger verschiedene Nullstellen. Aber höchstens n Eigenwerte kann es geben. Und man kann zeigen, dass es zu jedem Eigenwert nur höchstens so viele linear unabhängige Eigenvektoren gibt, wie die Schnittbarkeit der Nullstelle dieses Eigenwerts im charakteristischen Polynom ist. Ja, das heißt also, wenn Sie das charakteristische Polynom von der Form, was weiß ich, Lambda minus 1 zur dritten mal Lambda minus 2 zum Quadrat mal Lambda minus 4 ist, dann wissen Sie, dass der Eigenraum zum Eigenwert 4 höchstens eindimensional ist, der Eigenraum zum Eigenwert 2 ist höchstens zweidimensional und der Eigenraum zum Eigenwert 3 ist höchstens dreidimensional. Wie man sieht, muss das aber nicht so sein, denn hier haben wir eine zweifache Nullstelle, aber einen nur einfachen Eigenraum, also die Dimension des Eigenraums kann auch geringer sein. Wenn Sie immer das Maximum ausschöpfen, dann haben Sie eine diagonalisierbare Abbildung, also dann haben Sie eine Basis aus Eigenvektoren. So, das letzte Kapitel der Linearalgebra, das uns noch beschäftigt, sind Skalarprodukte. Die Definition des gewöhnlichen Skalarprodukts ist Ihnen wahrscheinlich auf der Schule geläufig. Wir haben zwei Vektoren aus einem n-dimensionalen Raum und wir definieren x, y als die Summe i gleich 1 bis n x, i, y, i. Also das heißt, wir multiplizieren immer entsprechende Koordinaten miteinander und summieren alle diese Produkte auf. Das hier nennt man das gewöhnliche Skalarprodukt der Vektoren x und y. Ja, gewöhnliches Skalarprodukt, es gibt auch andere Skalarprodukte als dieses. Wir werden uns aber in erster Linie mit dem gewöhnlichen Skalarprodukt auseinandersetzen und dann kurz ein bisschen was über allgemeinere Skalarprodukte lernen. Das Skalarprodukt, wozu will man so etwas haben in einem Vektorraum? Ein Vektorraum ist ja zunächst eine abstrakte Menge und auf dieser abstrakten Menge können Sie ein bisschen Operationen durchführen. Sie können Skalar multiplizieren, Sie können addieren, also Sie können in gewisser Weise rechnen mit den Vektoren. Wenn man sich Vektoren anschaulich vorstellt als Pfeile in irgendeinem Anschauungsraum, dann hat das aber mehr Eigenschaften als nur der abstrakte Vektorraum. Aber wenn ich zwei Pfeile habe, die haben eine Länge, die haben einen Winkel zueinander, das haben Vektoren im Allgemeinen nicht. Wir haben schon Vektoren kennengelernt, zum Beispiel den Vektorraum aller n-mal-n-Matrizen, den Vektorraum aller linearen Abbildungen etc. etc. Da kann man schon anschaulich einmal nicht vom Winkel reden, in welchem Winkel stehen zwei lineare Abbildungen zueinander, wisst man nicht. Wenn der Vektorraum aber mit einem Skalarprodukt ausgestattet wird, dann ist auf einmal Längenmessung und Winkelmessung von Vektoren möglich. Denn dann kann man zum Beispiel sagen, analog zum Rechnen mit anschaulichen Vektoren, wenn das Skalarprodukt von zwei Vektoren gleich 0 ist, dann sage ich, die beiden Vektoren sind zueinander orthogonal, im Zeichen heißt es das. Und ich stelle mir vor, die beiden Vektoren bilden dann einen rechten Winkel. Ein reineres Skalarprodukt ist das Ganze definiert. Längen kann ich dann einfach sagen, xx, das ist die Summe aller xi Quadrat. Also wenn wir jetzt in reellen Vektorräumen denken, also unser Skalarkörper soll die reellen Zahlen sein, dann ist dieses Produkt hier niemals negativ. Das heißt, ich kann daraus die Wurzel ziehen. Und das Ganze nennt man die Norm des Vektors x oder die Länge des Vektors x. Das heißt, auf einmal ist es möglich, Längen zu messen, weil sie mit Hilfe des Skalarprodukts dem Vektor eine Zahl zuordnen kann, die gewisse Eigenschaften von Längen hat. Dann schauen wir uns ein paar Eigenschaften, ein paar grundlegende Eigenschaften vom Skalarprodukt bzw. von der Norm an. Fassen wir sie zusammen in einem Satz. Einerseits das Skalarprodukt, so wie es hier definiert ist, ist symmetrisch. Also das heißt, es gilt, das Skalarprodukt von x und y ist das gleiche wie das Skalarprodukt von y und x. Das heißt, es ist aber egal, in welcher Reihenfolge wir hier multiplizieren. Das ist kommutativ. Es ist bilinear. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel den ersten Vektor festhalten und das Ganze als Abbildung im zweiten Vektor auffassen, dann ist das eine lineare Abbildung. Also wir haben hier xy1 plus xy2. Also wir nehmen die Abbildung y, wird abgebildet auf das Skalarprodukt von x mal y mit einem vorher fixierten Vektor x. Diese Abbildung ist linear, denn es gilt, wenn Sie die Summe, wenn Sie auf der rechten Seite eine Summe von Vektoren einsetzen, dann ist es das gleiche, wie wenn Sie einmal den einen, einmal den anderen einsetzen und nachher aufsummieren. Genauso, wenn Sie mit einem Skalar multiplizieren, also das Skalarprodukt von x und lambda y ist das gleiche wie lambda mal dem Skalarprodukt von x und y. Das sind also genau die Eigenschaften Linearität. Das ist also Linearität in der zweiten Variable, was ich hier aufgeschrieben habe. Das gilt aber genauso Linearität in der ersten Variable. Also Skalarprodukte sind bilinear. Dann, wie ich schon gesagt habe, das Skalarprodukt von x mit sich selbst ist immer größer gleich 0. Ja, wohlgemerkt, wir nehmen den Körper k gleich r. Ja, also wenn wir da komplexe Zahlen zulassen, dann ist das natürlich nicht mehr so. Dann muss man aber auch andere Skalarprodukte verwenden, damit man hier eine vernünftige Längenmessung hat. Also das ist eine Eigenschaft, die hat ein reelles Skalarprodukt, die verlangt man aber auch von jedem allgemeineren Skalarprodukt, dass also x mal x immer nicht negativ ist und Gleichheit nur dann gilt, wenn x der Nullvektor ist. Der Nullvektor mit sich selbst multipliziert ist 0. Wenn Sie einen Vektor ungleich 0 einsetzen in einem reellen Skalarprodukt, dann kommt immer eine strikt positive Zahl heraus. Dann können Sie die Länge definieren, weil Sie die Wurzel ziehen können. Und die Länge hat auch gewisse Eigenschaften, nämlich, wie wir schon gesehen haben, die Länge ist niemals negativ. Die Länge ist gleich 0, nur für den Nullvektor. Wenn Sie einen Vektor mit einem Faktor lambda strecken, dann passiert dasselbe mit der Länge, wobei Sie also, dadurch, dass Sie nicht negativ sein dürfen, müssen Sie halt den Betrag des Streckungsfaktors nehmen. Das heißt also, man kann diesen Faktor lambda zumindest als Betrag herausnehmen aus der Länge. Und zu guter Letzt gilt die sogenannte Dreiecksungleichung. Die Länge einer Summe von zwei Vektoren ist immer kleiner gleich der Summe der Längen. Das heißt Dreiecksungleichung, weil man jetzt auffassen kann, folgender Ort. Sie haben also hier einen Vektor x und einen Vektor y. Und Sie summieren die beiden, also das heißt, Sie bilden dieses Parallelogramm hier, dann ist das hier die Summe, x plus y, und Sie sehen natürlich die Summe der Längen hier, das ist ein U-Weg, hier gehen wir direkt, also die Länge hier ist immer kleiner gleich der Summe der Einzellängen, das ist also hier erfüllt für das gewöhnliche Skalarprodukt. Und das ist auch eine Eigenschaft, die man von einer Norm immer verlangt.
Thank you.
So, ich habe angedeutet, es gibt nicht nur Längenmessung, sondern es gibt auch Winkelmessung, wenn wir Skalarpunkte in einen Vektorraum einführen. Grundlage dafür ist die sogenannte Ungleichung von Cauchy und Schwarz. Die Ungleichung von Cauchy und Schwarz sagt Ihnen, dass das Skalarprodukt von zwei Vektoren x und y immer kleiner gleich ist der Länge von x mal der Länge von y. Dadurch können Sie dann Folgendes machen. Sie können den Quotienten bilden. Skalarprodukt von zwei Vektoren dividiert durch das Produkt ihrer Längen. Dadurch, dass der Betrag des Zählers immer kleiner ist als der Betrag des Nenners, der Nenner ist immer positiv, der Zähler kann natürlich positiv oder negativ sein, Skalarprodukte können auch negativ sein, aber der Betrag betragsmäßig ist der Zähler kleiner als der Nenner. Das heißt, dieser Quotient liegt zwischen minus 1 und plus 1. Wenn der zwischen minus 1 und plus 1 ist, dann kann ich ihn auffassen als den Cosinus von Phi mit einem passenden Phi. Der Cosinus nimmt Werte an zwischen minus 1 und plus 1. Das heißt, das kann ein Bild des Cosinus sein. Und das können wir als so etwas auffassen, beziehungsweise wir können dann definieren, Phi ist der Arcus Cosinus von xy dividiert durch Länge von x mal Länge von y. Hier sind wir sicher im Definitionsbereich des Arcus-Cosinus, das macht also kein Problem. Und wenn das Ganze so ausschaut, dann haben wir hier einen Winkel phi definiert, phi als Arcus-Cosinus dieses Wertes, der da herauskommt. Und jetzt auf einmal haben wir in einem abstrakten Vektorraum nicht nur Längenmessung, sondern auch Winkelmessung definiert. Das heißt also, wenn Sie ein Skalarprodukt definieren in irgendeinem abstrakten Vektorraum, also zunächst in R hoch n, das ist ja schon abstrakt genug für große n. Wenn Sie in mehr als drei Dimensionen sind, dann kann man sich ja nicht mehr vorstellen, wie das ist, aber Sie können trotzdem von Längen und Winkel sprechen und das Ganze verhält sich rein rechnerisch ganz genauso wie in zwei oder drei Dimensionen. Eine Rechenregel, die zum Beispiel hier folgt, wenn x orthogonal zu y ist, das heißt x und y bilden einen rechten Winkel, was kann man dann sagen? Die Norm, die Länge von x und y, x plus y zum Quadrat, ist nach Definition nichts anderes als x plus y multipliziert mit sich selbst. So ist ja die Länge definiert. Die Länge ist bilinear, das heißt, man kann hier ausmultiplizieren. Das Ganze ist also x mal x plus x mal y plus y mal x plus y mal y. Einfach ausmultipliziert, aus der Bilinearität heraus darf ich das. Jetzt wissen wir, x steht im rechten Winkel zu y, das war definiert, das heißt nichts anderes, als dass das Skalarprodukt dieser beiden gleich 0 ist. Das heißt, das ist 0. Das Skalarprodukt ist kommutativ, also auch das hier ist 0. Und was übrig bleibt, ist x mal x, das ist also die Länge von x zum Quadrat plus die Länge von y zum Quadrat, das sind die beiden Terme, die hier überleben. Und diese beiden Terme zusammen ergeben also jetzt das x plus y zum Quadrat. Mit anderen Worten, wenn man sich das so aufzeichnet, hier haben Sie also einen Vektor x. Im rechten Winkel dazu gibt es den Vektor y, den hängen wir gleich dran. Und x plus y ist dann dieser Vektor hier. Und die Aussage ist jetzt, wenn das Ganze so eine Gestalt hat, dann ist die Länge von x zum Quadrat plus die Länge von y zum Quadrat gleich die Länge von x plus y zum Quadrat. Sie sehen, das ist genau der Lehrsatz von Pythagoras. Ja. Ja, man will das haben. Also man will, dass man möchte ja den Lehrsatz von Pythagoras haben, sozusagen, deswegen braucht man Orthogonalität, es muss sich widerspiegeln. Also folgendes. Der Sinus hat die Eigenschaft, dass der Sinus von 0 gleich 0 ist. Aber das heißt also, wenn Sie das über den Sinus definieren, dann müsste das Skalarprodukt beim Winkel 0 gleich 0 sein. Also wenn Sie einen Vektor nehmen, einen zweiten Vektor, zum Beispiel den selben Vektor, die bilden den Winkel 0 zueinander, das müsste also dann skalarproduktmäßig 0 ergeben, damit sich das ausgeht, das ist es aber nicht, weil das ist genau die Länge des Vektors und die muss immer positiv sein. Das heißt also, für den Winkel 0 müssen Sie eine positive Zahl bekommen, bekommen Sie auch beim Skalarprodukt. Das heißt also, ich will, wenn ich den Winkel definiere und ich bekomme, letztendlich ist es so, wenn Sie Vektoren nehmen, nehmen Sie einen Vektor x und einen Vektor y und beide sind normiert. Ja? Das heißt also, die Länge von x und y sind beide 1. Dann ist es so, dass das Skalarprodukt der beiden, x und y, maximal wird, wenn beide Vektoren in die gleiche Richtung schauen. Ansonsten wird es immer kleiner. Das heißt, wenn das maximal wird, dann ist es, also wenn beide in die gleiche Richtung schauen, dann sind x und y ident, zweimal der gleiche Vektor, dann bekommen sie hier genau die Länge, dann bekommen sie hier 1. Und dann ist der Quotient hier genau 1. Und das muss dem Winkel 0 entsprechen. Je größer das Skalarprodukt, desto kleiner ist der Winkel. Das heißt, wir brauchen eine Funktion, die monoton nach oben geht, wenn wir uns der Null nähern. Und der Kosinus ist genauso was. Der Sinus, der macht genau das Verkehrte. Der beginnt bei Null. Dort, wo also das Skalarprodukt, wenn wir einen rechten Winkel haben, dann weist er uns den Winkel 0 zu. Und wenn wir zweimal den gleichen Winkel haben, dann würde er uns sagen, das ist 90 Grad. Das ist aber etwas, was der Anschauung entspricht. Deswegen nimmt man da ein großes. Ja, gut, dann Überlegungen zu Basen und allgemeinen Skalarprodukten, das verschieben wir auf morgen, die letzte Stunde vor Weihnachten. Heute ist meine Zeit bereits um. Das heißt, wir werden morgen die lineare Algebra abschließen und dann nach Weihnachten mit der Analyse beginnen. Danke.